Die Predigt geht heute um Lukas 11, Vers 1 bis 13. Das lese ich jetzt. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Dirk wird heute predigen und ich werde noch für ihn beten. Jesus, ich danke dir, dass du in Dirk wohnst und dass du durch ihn sprichst. Ich danke dir, dass er dein Schaf ist und deine Stimme hört. Und ich bete um offene Herzen, dass wir das empfangen, was du für heute vorbereitet hast. Amen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, es hat sich noch ein bisschen gefüllt. Ich habe mich gar nicht umgedreht während des Gottesdienstes und schon so ein bisschen voller geworden hier. Sehr gut. Ich habe für diesen Sonntag mal wieder einen Predigttext gezogen. So läuft es ja bei uns im Moment. Wir lassen uns immer überraschen, was an dem Sonntag ist und was wir predigen sollen. Wir suchen uns das also nicht selbst aus. Und es ist mal wieder ein Thema geworden, was mich selbst sehr beschäftigt, eben das Beten. Es geht ums Beten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich ist das Beten so ein echtes Kampffeld. Ich sage das immer so in der Runde und manchmal glaube ich vielleicht auch als Entschuldigung, ich bin nicht so der große Beter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe das schon häufiger gehört. Ich habe es häufiger auch schon in Gemeinden gehört, dass das Leute so sagen. Der Bibeltext heute aus dem Lukas-Evangelium, das finde ich ja ganz spannend. Ich schlage den selbst nochmal auf. Übrigens sehr zu empfehlen, wenn man eine Bibel selbst dabei hat. Ansonsten gibt es, ja, die liegen gerade nicht hier auf der Seite, sondern ganz hinten auf den Bänken, also am Rand des Saals, liegen auch noch Bibeln. Manchmal hilft das ja, wenn man den Text dann direkt vor Augen hat. Weil heute gibt es das nicht auf PowerPoint. Ja, sonst immer so auf PowerPoint, aber heute nicht auf PowerPoint. Lukas 11, also der erste Vers. Ich fühle mich übrigens etwas dumpf, aber das kommt gut an, ja. Könnt ihr mich all gut verstehen. Sehr gut, okay, alles klar. Erste Sorge vorbei. Jesus betet, so heißt es da. Jesus ist an einem Ort, wo genau wissen wir nicht, und er betet. Und die Jünger, die bekommen das irgendwie mit. Also ganz oft war Jesus schon unterwegs zum Beten und oft auch alleine. Aber hier scheint es irgendwie ein Moment zu sein, wo die Jünger das irgendwie mitbekommen. Und sie kommen zu ihm und sagen: Herr, lehre uns beten. Das ist ganz interessant, weil offensichtlich kann man beten üben, kann man beten lernen. Und die Jünger, die waren offensichtlich ganz beeindruckt von dem, wie Jesus betete. Ich glaube, man kann mir das gut vorstellen, dass sie da waren und so den Eindruck hatten, der Jesus, der betet ganz anders, als wir das gewohnt sind. Der hat so ein inniges Verhältnis, der hat so einen intimen Umgang mit seinem Vater im Himmel. Und das wollten die auch. Die hatten da Sehnsucht danach. Diese Beziehung zum Vater. Und deswegen sagen sie, Herr, lehre uns beten. Und dann folgt eine Kurzversion des Vaterunser-Gebets. Die bekanntere Version, die wir auch so im Gottesdienst häufig mal beten, die gibt es im Matthäus-Evangelium. Hier im Lukas diese Kurzversion. Und danach erzählt Jesus den Jüngern also noch ein Gleichnis. Das Gleichnis vom bittenden Freund. Man muss sich das so vorstellen, diese Geschichte, die Jesus erzählt, spielt also im damaligen Palästina in einer dörflichen Umgebung. Es ist also mitten in der Nacht und plötzlich kommt Besuch von einem Freund. Warum der Besuch so spät kommt, das wird nicht gesagt. Also vielleicht war der, hat die Distanz der Reise so ein bisschen verschätzt oder unterwegs war Stau. Oder er hat einfach gesagt, ich gehe in den kühleren Abendstunden. Damals war es also in Israel sehr heiß und ich nutze die Zeit, abends zu gehen und kommt eben ganz spät an. Dann kommt er an und ja, versetzt euch in diese Rolle. Ihr könnt ihm also zwar noch einen Schlafplatz anbieten, aber keine Brotzeit mehr. Ich habe nichts mehr zu Hause. Und auch das war damals gar nicht ungewöhnlich, denn normalerweise wurde früh morgens Brot gebacken und zwar genau so viel, wie man eben für diesen Tag brauchte. Pro Person ungefähr 3 Brote. Und wenn dann abends, spätabends jemand kam, dann war nichts mehr da und dann konnte man auch nicht viel machen. Dann konnte man also nicht nochmal schnell zur Tanke flitzen und noch was einkaufen. Aber dennoch war Gastfreundschaft so groß geschrieben, dass man diesen Freund auch einfach nicht da stehen lassen konnte. Und sagen, okay, ich habe nichts mehr. Was macht ihr also? Geht in die Nachbarschaft und klopft an die Tür eures Freundes. Ich brauch Brot! Mach auf! Ich habe Besuch bekommen und jetzt, ich bin in Not, hilf mir. Und man klopft also an diese Tür. Diese Tür ist die Eingangstür zu dem Haus und sie ist gleichzeitig auch eigentlich das ganze Haus. Man muss also wissen, dass dieses Haus damals bestand aus einem einzigen großen Raum. Im hinteren Teil, etwas erhöht, waren so Matten ausgebreitet, da schlief dann die ganze Familie und die Tür war meistens also nicht so modern hier mit so einer Türklinke, sondern war mit einem großen Holzbalken einfach von innen verschlossen, manchmal auch Eisenriegel und ganz massiv. Genau. Was passiert also, wenn mitten in der Nacht jemand ankommt und an deine Tür klopft? Ja, spätestens nach dem 3., 4. Mal hört das auch die Familie, die neben dir liegt. Und dann, wenn dieser Freund aufsteht und sich im Dunkeln irgendwie zurechttastet, also es gab nicht das automatische Licht, was angeht, wie bei uns im Flur, da ist immer so, wenn man langläuft, dann geht das Licht an, sondern man muss sich irgendwie langtasten, man sucht vielleicht irgendwo diese 3 Brote zusammen, man bleibt möglicherweise noch in der Decke der eigenen Frau hängen und spätestens dann ist die ganze Familie wach. Und mit einem großen Knall öffnet man dann diese Tür, dieser Türriegel fällt. Stellt euch diese Szene mal vor, sagt Jesus. Selbst wenn der Freund, der war jetzt genervt ist und überhaupt keine Lust hat, aufzustehen, so würde er doch die Tür öffnen und seinem Freund das geben, was er braucht. Wie kann man jetzt dieses Gleichnis verstehen? Eine Deutung, die ich häufiger gelesen habe, lautet, mal ein Zitat, wir sollen Gott so lange bitten, ihn so lange in den Ohren liegen, bis er antwortet, bis er sich kümmert. Das möchte Jesus seinen Zuhörern klar machen. Deshalb erzählt er diese Geschichte. Geht Gott ruhig auf die Nerven. Das ist seine Aufforderung, seine Einladung. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, dass wir keine Angst haben brauchen, Gott auf die Nerven zu gehen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, manchmal an einer Sache dran zu bleiben, weil es mir einfach wichtig ist. Aber ich glaube auch, dass es ein Missverständnis ist, wenn ich meine, wenn ich nur lange genug bete, wenn ich nur lange genug klopfe, Gott in den Ohren liege, dann wird er mir irgendwann das geben, was ich brauche. So dieses Motto, mehr beten hilft mehr. Was wird es denn bedeuten? Was wird es denn bedeuten, lang genug gebetet zu haben? Also sind das vielleicht dreimal, sind es siebenmal oder einfach eine Woche lang, bei einem großen Anliegen vielleicht ein halbes Jahr und dann ist genug? Ich habe mich gefragt, was steckt dann für ein Gottesbild dahinter, wenn ich so denke? Gott als Vater, der mir nur dann Dinge gibt, wenn ich ihm eine gewisse Gegenleistung ihm gegeben habe. Gott ist nicht genervt von dir. Gott ist sogar nicht nur dein Freund, sondern vielmehr ist sogar dein liebender Vater im Himmel. Und darum halte ich eine andere Auslegung für richtig. Und zwar, und da musste ich nochmal mich erinnern an ein Auslegungsprinzip, was wir im Studium kennengelernt haben. Das nennt man den Schluss a minori ad majus. Ich habe übrigens kein Latein gelernt, aber das ist der Schluss vom Kleineren aufs Größere. Es gibt dieses Prinzip immer noch, auch im Juristischen, dass zum Beispiel, wenn es verboten ist, zu zweit auf einem Fahrrad zu fahren, dann ist es erst recht verboten, zu dritt auf einem Fahrrad zu fahren. Ganz logisch. Wenn ich dieses Prinzip der Auslegung jetzt anwende, dann heißt es Folgendes. Wenn es schon undenkbar ist, dass jemand die Bitte seines Freundes ausschlägt, selbst wenn dieser mitten in der Nacht unter nervigsten Umständen ankommt, um wie viel undenkbarer ist es dann, dass Gott dir deine Bitten ausschlägt, der dich doch so unendlich lieb hat und das Beste für dich gegeben hat? Er ist der liebende Vater im Himmel. Darum geht's. Und so hat Jesus Gott seinen Jüngern immer wieder vorgestellt. Und es war damals, war das eine echte Sensation. Das war eigentlich ein Skandal, wenn Jesus bei diesem Vater unser Gebet dieses Wort Papa sogar benutzt. Papa. So persönlich. Und Jesus macht deutlich, dass dieser Vater wirklich nur gut ist. Und er sagt, wenn selbst ihr menschlichen Väter, die ihr böse seid, und nicht nur gut, wenn selbst ihr euren Kindern keine Schlange gebt, wenn sie euch nach einem Fisch fragen und keinen Skorpion, wenn sie um ein Ei bitten, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet? Hier heißt es, wird euch den Heiligen Geist geben und in Matthäus in der Parallelstelle heißt es, wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Welches Bild hast du von Gott? Ich glaube, diese Frage ist entscheidend. Frag dich doch einmal ganz ernsthaft, was glaubst du von Gott, wie er ist? Gott ist ein liebender Vater, ein Vater, der gerne gibt. Glaubst du das? Jesus fasst seine Botschaft ja ganz einfach zusammen. Er sagt, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ganz einfach. Und ich muss sagen, ich finde das richtig herausfordernd, was Jesus hier sagt. Warum? Weil ich das einfach nicht immer so erlebe. Weil ich das eben nicht immer so erlebe, dass wenn ich bitte, mir direkt gegeben wird. Und ich finde, das klingt doch so einfach. Das klingt eigentlich so automatisch, wie so ein Automat, so ein Gebetsautomat. Ja, oben kommt mein Anliegen, meine Bitte rein und unten fällt dann die Gebetserhörung raus. Wie oft hast du schon erlebt, dass Gott dein Gebet eben nicht so direkt erhört? Ich erlebe das immer wieder. Und das kann ja auch ziemlich dramatisch sein, wenn du zum Beispiel für die Heilung eines Freundes betest. Und er wird eben nicht gesund. Wer bittet, dem wird gegeben. Was ist denn, wenn ich das nicht erlebe? Ziehe ich mich dann gefrustet zurück und sage, nein, mit diesem Gott möchte ich auch schon nichts mehr zu tun haben. Und von Gott erwarte ich in Zukunft vielleicht auch nichts mehr. Mir hat das mal vor kurzem ein Freund so gesagt, der sagte, wenn ich von Gott so Großes erwarte, was mache ich denn dann, wenn am Ende nichts passiert? Ich erwarte lieber nichts, nicht so große Dinge von Gott. Und ich muss sagen, ich kann das ganz gut verstehen. Dann bete ich lieber irgendwie, oder? Möglichst wenig konkret, vielleicht so allgemein, weil ich ehrlich gesagt Angst davor habe, was passiert, wenn nichts passiert. Dieses Gefühl, das möchten wir als Menschen nicht haben. Wir fühlen uns dann so machtlos, so als ob wir nichts unter Kontrolle hätten. Aber es geht doch eigentlich genau darum, oder? Es geht doch eigentlich genau darum, die Kontrolle abzugeben. Ich glaube, und ich sage das auch zu mir, mutige Gebete ehren Gott. Warum? Weil ich damit wirklich etwas aus der Hand gebe. Weil ich damit meine Abhängigkeit zu Gott irgendwie deutlich mache. Nicht nur so irgendwie so ein bisschen was abgegeben. Ja, schenke Gott für diesen Tag irgendwie uns eine gute Planung. Oder schenke, dass das Wetter irgendwie passt. So. Mit einem mutigen Gebet zeigen wir unsere Abhängigkeit von Gott. Traust du dich mutig zu beten? Eins ist auf jeden Fall sicher, der sicherste Weg, keine Gebetserhörung zu erleben, ist, wenn du nichts betest, wenn du nicht betest. Wer bittet, dem wird gegeben. Und vielleicht sollten wir einfach anfangen, einfach das zu glauben und vertrauensvoll zu beten. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Woche so ein Erlebnis hatte. Dienstagmorgen zu Beginn meiner Woche. Ich stand so unter der Dusche, habe mir schon die ersten Gedanken gemacht, so wie das bei mir so ist. Dann fängt so die Woche an und ich sage, ach ja, und diese Woche ist ja Predigt, es geht ums Thema Gebet. Und dann steige ich so aus der Dusche raus, ich habe nichts gemacht, gar nichts. Auf einmal merke ich, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, mein Rücken. Zack, totale Rückenschmerzen. Und ein erster Gedanke, der mir kam, war tatsächlich, das muss irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Am Sonntag predigst du über das Thema Gebet. Gebetet hat dann meine Frau. Aber Dienstag und Mittwoch vergingen und es hat sich erstmal nichts verändert. Rückenschmerzen. Und ich dachte, irgendwie schon, ja, Gott wird es irgendwie wegnehmen. Aber gebetet habe ich nicht wirklich. Und am Donnerstagmorgen, dann stehe ich auf und stehe so aus dem Bett raus und es war echt noch schlimmer als vorher. Und ich gedacht, oh nee, so langsam wird es dann schon ein bisschen nervig. Und dann nach dem Frühstück, ich bin immer so aufgestanden und so eben so gelaufen, dann die sagt schon, du läufst irgendwie so ein alter Opa. aber das war echt anstrengend. Ich stand an meinem Stehschreibtisch, zumindest konnte ich mich hinstellen und hatte selbst dann einfach nur beim Stehen total Rückenschmerzen. Und ich dachte, nee, das ist echt nervig. Und ich bin frustriert ins Wohnzimmer gegangen, habe mich da aufs Sofa gelegt und habe irgendwie gedacht, ach Mist. Und dann habe ich gedacht, naja, bin einfach mal alles durchgegangen, was ich für die Predigt so bisher vorbereitet hatte, die Gedanken, die ich so gesammelt habe und dachte, das machst du jetzt einfach so, wie es in diesem Text steht. Zu Gott gesagt, ich gehe jetzt, komme jetzt zu dir, ich klopfe an, ja, das steht da und ich bitte dich jetzt einfach. Dann habe ich gesagt, ich bitte dich, dass du jetzt meine Rückenschmerzen wegnimmst. Dann habe ich noch kurz überlegt, wen spreche ich eigentlich an? Und ich bitte den liebenden Vater. Ich sage, Gott, du bist ein liebender Vater. Und ich wusste irgendwie im Namen von Jesus Christus. Ich gesagt, Amen. Und dann habe ich nichts gemerkt. Kein Muskelzucken, nichts. Nicht heiß, nicht kalt, keine großen Veränderungen. Und habe Gott noch gefragt, soll ich jetzt irgendwas machen? Was vielleicht noch irgendwie so ein Glaubensakt, ja, also das gibt's manchmal, sagt Gott, mach's irgendwas Verrücktes und ich hätte einige verrückte Dinge in dem Moment gemacht. Wenn er jetzt gesagt hätte, so und so, das sollst du vielleicht machen, sagt, soll ich mich irgendwie in die Mitte des Raumes stellen und laut Halleluja rufen, hat Gott gesagt, ziemlich deutlich, du kannst jetzt auch einfach aufstehen und gehen. Und das habe ich dann gemacht. Bin aufgestanden und ich war im ersten Moment wirklich total überrascht. Nix, es war nichts mehr da. Es war einfach nichts mehr da. Und Dani war nebendran im Sofa und musste das dann anschauen, wie ich durch die Gegend gelaufen bin. Und so, guck mal, ich kann mich voll bewegen. Und so, es tut nicht mehr weh. Und dann habe ich Arme gehoben, Halleluja. Und dann war es der richtige Moment. Gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht, habe ich die ganze Zeit gesagt. Kaum zu glauben. Aber so einfach eigentlich. Ich möchte mehr solche Gebetserhörungen erleben. Was muss ich dafür tun? Anklopfen. Und ich darf wissen, wer mir gerne öffnet. Der liebende Vater im Himmel, der auf mich wartet. So einfach? Ist es das? Ist es das schon? Ich würde sagen, ja und nein. Auf der einen Seite ist es so einfach. Wir müssen nicht mehr leisten. Ist nicht so, dass wir uns irgendwelche Gebetsformen oder sonst irgendwas angewöhnen müssen. Es muss da nichts richtig gemacht werden. Aber auf der anderen Seite, und das ist mir jetzt noch wichtig, müssen wir uns mal bewusst werden, glaube ich, was Gebet überhaupt ist. Es geht doch überhaupt nicht darum, immer wenn ich etwas brauche, dann zu Gott zu rennen, so in die Nachbarschaft, und dann zu klopfen und zu sagen, Gott, jetzt brauche ich wieder was. Nein, der Zusammenhang hier ist der Freund hinter der Tür. Und darum geht es. Und Gott ist nicht nur dein Freund, er ist dein liebender Vater im Himmel. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir Gebet häufig ganz falsch verstehen. Mehr so automatismusmäßig. Und dass wir Gott im Grunde dafür hernehmen, ihm unsere Anliegen vorzusagen. Martin hat das vor ein paar Wochen schon gesagt, da hat er auch zum Vater Unser gepredigt und er sagte, manchmal geht es beim Bitten mehr so darum, so ein Abarbeiten von meinen Gebetslisten. Aber so funktioniert das nicht. Denn es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Was ist Gebet? Michael Bitzer, mein Kollege, er hat es so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, für mich bedeutet Gebet vor allen Dingen Zeit mit Gott verbringen. Ehrlich gesagt habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, jetzt auch zu Beginn dieser Predigt, was muss ich eigentlich tun, damit meine Gebete erhört werden? Und ich glaube, diese Frage ist einfach falsch gestellt, denn sie passt nicht zum Gebet als einem Beziehungsgeschehen. Gebet ist doch nicht der verzweifelte Versuch, dass ich zu Gott komme und ihn irgendwie davon überzeuge, dass er mir meine Wünsche erfüllt. Als ob es darum gehen würde, ihn zu überzeugen von dem, was ich gerne haben möchte. Ich würde sogar sagen, es geht überhaupt nicht darum, das zu erreichen, was ich will. Was denn sonst, fragst du dich vielleicht. Wofür soll es denn sonst gut sein, Gott zu bitten? Mir ist ein anderer Gedanke wichtig geworden. Und zwar, es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen und mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Das ist für mich Gebet. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Gott immer besser kennenlernen möchte und entdecken möchte, wie er ist. Und meine erste Frage ist dann immer, wie sieht Gott eigentlich die Situation? Ich glaube, oft sind wir im Herzen gar nicht offen dafür. Wie oft ist es mir doch viel wichtiger, wie ich die Situation sehe? Oder ich meine, vorschnell entscheiden zu können, vielleicht auch, wie Gottes Meinung dazu doch eigentlich sein müsste. Und vielleicht frage ich auch lieber nicht, damit nicht am Ende so eine Antwort von ihm herauskommt, die ich eigentlich gar nicht hören möchte. Mich hat letzte Woche ein älteres Gemeindemitglied hier aus der Gemeinde sehr beeindruckt, bei dem Michael und ich zu Besuch waren. Und ich glaube, ich darf das mit einem lieben Gruß sagen von Ingrid Stettberger, bei der waren wir zu Besuch. Und mich hat das begeistert, das ist was Positives. Ingrid sprüht vor Begeisterung und sie sprüht von so einer Liebe zu Jesus. und lässt sich immer wieder gebrauchen. Die hat unglaubliche Geschichten erzählt, wie Gott sie gebraucht, auch gerade so im Krankenhaus, wenn sie da sein muss, und wie sie anderen davon Jesus erzählt. Und dann hat sie aktuell wieder Beschwerden und wartet auf die Untersuchung, ob sie jetzt operiert werden muss oder nicht. Und was betet sie? Sie betet, dass Gott sie gesund macht, aber auch wenn es nicht so sein soll, dann sagt sie, dann weiß ich, dann komme ich ins Krankenhaus und dann bin ich schon gespannt, Jesus, was du dann wieder mit mir vorhast. Und das finde ich irgendwie grandios. Unser menschliches Wissen, was wirklich gut ist, ist, glaube ich, sehr, sehr beschränkt. In unserer Gesellschaft kriegen wir das leider ganz anders vorgesagt. Da ist es irgendwie völlig klar. Man hat es jetzt in dieser Corona-Zeit wieder gemerkt, Gesundheit ist das Wichtigste. Hauptsache, du hast ein angenehmes Leben. Ja, es gibt ja so Sprüche auch von Versicherungen. Hauptsache versichert. Ja, Hauptsache sicher. Und ich glaube, auch im Christentum gibt es solche falschen Vorstellungen, bei denen es vor allen Dingen darum geht, was ich denn dabei rausbekomme. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so gehört hast. Wenn du Christ bist, dann ist es das Beste, dann wird alles besser. Und ich muss dich enttäuschen, denn wenn du da an deine Umstände gedacht hast, dann ist das nicht so. Es stimmt einfach nicht, dass mit Jesus einfach nur so ein Wohlstandsleben auf uns wartet. Ja, ich glaube sehr wohl, dass es Gottes Wille ist, dass es uns gut geht. In allen Bereichen des Lebens. Gesundheitlich, finanziell, sozial, seelisch. Aber solange wir in dieser Welt sind, läuft eben nicht alles nach Gottes Willen. Jemand hat einmal gesagt, das Leid in dieser Welt ist also kein Zeichen seiner Herrschaft, sondern ein Zeichen unserer Herrschaft. Und ich glaube, wir schauen oft zu sehr auf unsere Umstände. Und dann meinen wir vielleicht auch noch, von diesen Umständen irgendwie auf Gott schließen zu können. Aber nicht deine Umstände zeigen, wie Gott ist. Nicht deine Umstände zeigen, wie Gott ist. Jesus Christus zeigt dir, wie Gott ist. Das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie verstehen. Bei mir sagt das mal ganz langsam. Und dann habe ich mich gefragt, kann das sein, dass unsere Gebete vielleicht, wenn wir uns zu sehr auf unsere Umstände konzentrieren, häufig eher so ein Beklagen dieser Umstände sind. So, ach Herr, letzte Nacht war wieder schrecklich und ich musste mitten in der Nacht aufs Klo und dann bin ich nicht mehr eingeschlafen und dann, und Jesus, das war jetzt schon 3 Nächte so und bitte, irgendwann muss doch mal eine Nacht kommen, in der ich länger schlafen kann. Statt Gott zu fragen, wie er die Situation sieht. Ich muss gerade daran denken an meinen Papa, der hat mal eine Zeit lang gehabt, der ist in der Nacht immer um 3, 4 aufgewacht, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ja, und dann bin ich aufgestanden und habe Zeit genutzt, um mit Gott zu reden. Und es war die beste Zeit und ich bin bis morgens wach geblieben und dann hatte ich einen super Tag. Wie sehen deine Gebete aus? Was ist dir wichtiger? Darf ich dich das mal kritisch fragen? Bittest du Gott, dass er dir ein angenehmes Leben schenkt? Oder fragst du Gott, wie er die Situation sieht und wie du ihm mit deinem Leben Ehre geben kannst? Vielleicht auch gerade in deinen Umständen, die nicht einfach sind. Ich merke, wie schnell mir das passiert, dass ich mich in meinem Gebeten eigentlich nur meine Probleme und damit auch um mich selbst drehe. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr. Wie wäre das, wenn unser Fokus nicht unsere Bitten sind, sondern wenn unser Fokus auf unserem lieben Vater im Himmel liegt und wir unser Herz mit ihm in Einklang bringen, ihm immer ähnlicher werden, seine Gedanken denken. Und ich glaube, das ist nämlich das Evangelium. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das Evangelium ist nicht, dass alles gut wird. Das Evangelium ist, dass du selbst verwandelt wirst. Nicht unbedingt deine Umstände, dass du selbst verwandelt wirst. Und zwar in das Bild Christi, in das Bild, was Gott von dir hat, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Kannst du das so denken? Und wenn ich Jesus immer ähnlicher werde, dann geschieht etwas, glaube ich, ganz automatisch. Und das ist jetzt nicht zu verstehen als irgendwie Zweck zum Ziel, sondern als Konsequenz, würde ich sagen. Denn wenn ich ihn immer besser kennenlerne, dann werde ich, glaube ich, immer mehr auch in seinem Willen beten. Ja, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Mein Herz im Einklang mit Gottes Herzen. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann könnt ihr Gemeinschaft mit eurem Vater im Himmel haben, Zeit mit ihm verbringen und ihn besser kennenlernen. In Psalm 37, Vers 4 steht ein interessanter Vers. Da heißt es, hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn du diese Lust am Herrn hast, wenn du bei ihm bist, mit seinem Herz im Einklang, dann wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Warum? Nicht als Belohnung, nicht als irgendwie Trick, weil ja, jetzt habe ich ganz viel Zeit mit ihm verbracht und dann gibt er mir das, was ich möchte. Nein, ganz einfach, weil ich dann immer mehr seine Gedanken denke und weil das, was mein Herz sich wünscht, dann das ist, was auch sein Herz sich wünscht. Es ist einfach eine Konsequenz. Jesus sagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Und er sagt, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Dieses im Namen von Jesus, ich glaube, das meint es auch. Es ist ja nicht wie so ein himmlisches Siegel, was wir irgendwo auf unsere Gebete draufpacken und wo wir dann immer, wenn wir sagen, im Namen von Jesus Christus, dieses Gebet dann erhört wird und die anderen halt nicht. Nein, im Namen von Jesus heißt so viel wie an seiner Stelle, in seinem Auftrag. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du in Christus bist, wenn du ihm ganz nah bist, nah an Gottes Herz dran, dann ist das, was du willst, eben auch das, was er will. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ja, mein Gebet ist gerade so das Gebet der Jünger, die Jesus sagen, Herr, lehre uns beten. Und ich möchte Gebet üben. Und jetzt kann man sich fragen, wie geht das, wenn du jetzt aus dem Gottesdienst rausgehst, was machst du jetzt als nächstes, wie funktioniert das? Hast du vielleicht einen guten Gedanken mitgenommen? Ich glaube, ich lerne das Gebet nur, indem ich bete. Wir haben manchmal vielleicht so ein bisschen komische Vorstellungen oder ich weiß nicht, das ist mehr so Comedy, aber wenn man so denkt, naja, ich gehe morgens in den Gottesdienst und wenn ich nur lang genug christliche Veranstaltungen besucht habe und regelmäßig da sitze, dann werde ich auch irgendwie im Glauben wachsen. Aber das funktioniert so nicht. Jemand, der schlanker werden will, dem reicht es auch nicht, wenn er möglichst viel Zeit mit einem verbringt, der besonders viele Muskeln hat. Und besonders schlank ist. Das wird sich nicht abfärben, sondern er muss etwas dafür tun. Er muss selbst anfangen zu trainieren. Also, wie lernst du eine Person besser kennen, könnte man auch fragen. Du lernst eine Person besser kennen, indem du Zeit mit ihr verbringst. Du lernst beten, indem du betest. Und ich wünsche mir das. Vielleicht betest du diese Woche einmal mutig, klopfst an, bittest. Und ich freue mich, denn wenn wir uns darüber auch austauschen, was Gott in deinem Leben tut, weil du ihn erlebst. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir, dass das in uns wächst. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und wenn du magst, starte direkt mit einem Gebet. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich danke dir, Vater, dass du uns aufmachst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Dass es keine weite Strecke ist, die wir laufen müssen. Und ich bete, dass wir mutig werden, dich zu bitten, Großes von dir zu erwarten, weil wir wissen, dass du ein großer Gott bist. Und ich möchte ja nicht nur meine Anliegen vor dir ausbreiten und dann wieder mit einem Arm an meinen Alltag gehen, sondern ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich bete, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass du uns offen machst dafür, dass du uns diese Sehnsucht schenkst, dass wir Zeit mit dir verbringen und dich, Vater, kennenlernen, wie du wirklich bist. Amen.